Das Beste kommt noch. Gottes neue Welt bricht an. Es kommt vor, dass sich der Himmel öffnet für einen Moment und einen Schimmer der Ewigkeit preisgibt. Ein Vorblick auf Gottes neue Welt, die wir erwarten. Es deutet sich bereits an, die gute Nachricht ist, es wird gut. Der Psalm für diesen Sonntag schöpft seine Hoffnung aus guten Erfahrungen der Vergangenheit. Wir haben doch schon erlebt, wie gut Gott es meint. Und wir wurden doch schon Zeugen, wie mächtig er ist. Wir durften es schon erfahren, dass er uns im Blick hat, dass er uns nicht vergisst. Ich lese den 126. Psalm. Wir waren wie in einem Traum, als der Herr das Schicksal Zions zum Guten wendete. Da füllte Lachen unseren Mund und Jubel löste uns die Zunge. Da sagte man unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihn getan. Ja, der Herr hat Großes an uns getan. Wir waren in einem Freudentaumel. Herr, wende unser Schicksal zum Guten, so wie du die Bäche in der Wüste füllst nach langer Trockenzeit. Wer unter Tränen mit der Saat beginnt, wird unter Jubel die Ernte einbringen. Noch geht weinend aufs Feld, wenn er den Beutel zur Aussaat trägt. Dann kommt er, kommt jubelnd zurück, wenn er seine Gaben nach Hause trägt. Das war ein Traum, kaum vorstellbar. Sowas hat man noch nicht erlebt. Eigentlich hätte es schon das Ende sein können. So haben die Menschen gedacht, als sie nach Jerusalem zurückkehrten. Es hätte eigentlich schon das Ende sein müssen. Die Babylonier hatten tausende Menschen aus Jerusalem und Juda entführt, die obersten 10.000, die das Leben im Staat und der Religion aufrecht erhielten. Ein Todesstoß für den Staat Juda und das war es wirklich auch. Aber dann hatte sich die politische Landschaft geändert, ein neuer König, eine neue Politik und die Menschen durften heimkehren. Ein unverhoffter Neuanfang. Zaghaft füllten sich die Straßen Jerusalems wieder mit Leben, wie ein Traum. Was die Leute für unmöglich gehalten hätten, das geschah vor ihren Augen. Nein, eigentlich nicht vor ihren Augen, sie waren mittendrin und waren ein Teil davon. Da füllte Lachen unseren Mund und Jubel löste uns die Zunge. Die anderen Völker redeten untereinander, der Herr hat Großes an ihnen getan. Wir waren im Freudentaumel. Unglaublich, sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Die Wirklichkeit ist eigentlich viel zu klein, um zu fassen, was da geschah. Das war Gott. Die Menschen, die aus Babylon nach Juda zurückkehrten, bekamen ein Gespür für Gottes Größe und Macht. Und für seine Treue, für seine Fürsorge. Gott stellte unter Beweis, dass er sein Herz an sie gehängt hat. Ganz ähnlich haben es die Jüngerinnen und Jünger erlebt. Das war doch schon das Ende. Jesus Christus tot am Kreuz. Er hat sein Leben gelassen für sie, weil er an ihrer Seite stand. Was er tat und sagte, das hat nicht jedem gefallen, deshalb wurde er hingerichtet. Wie boshaft kann die Welt sein? Christus gekreuzigt, ihre Hoffnung zerstört. Eigentlich war das doch schon das Ende. Und dann erschien er ihnen, wie ein Traum. Die Wirklichkeit konnte nicht fassen, was da geschah. Das war einfach zu groß. Jesus Christus, der Herr, ist auferstanden. Er trat zwischen sie, begleitete sie auf dem Weg, sprach mit ihnen, machte ihnen Mut und gab ihnen eine Aufgabe. Er lebt. Es ist wie ein Traum, nicht bloß eine Träumerei. Es ist wie ein Traum. Die Wirklichkeit ist zu klein, um das zu fassen. Ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Christus, der sein Leben für sie gelassen hatte, stand plötzlich zwischen ihnen. Der Herr ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Es deutet sich an, wenn Christus, der es so gut mit uns meint, stärker als der Tod ist, dann kann das Ende doch nur gut werden. Dann muss wohl das Beste noch vor uns liegen. Vielleicht hast du das auch schon mal gedacht, wie ein Traum, mehr als du dir hättest vorstellen können. Du hast Christus erfahren, Gott, der bei dir ist, wohltuend, entlastend, befreiend, er ist auf deiner Seite. Da hat Gott dein Schicksal zum Guten gewandt. Da hast du erfahren, dass Christus lebt, dass er da ist und dass er es gut mit dir meint. Es kann aber auch sein, dass du von solchen Erfahrungen nur träumen kannst. Selbst hast du das noch nicht erlebt. Aber diese alten Erzählungen, das, was die Menschen mit Christus erlebt haben, von ihm geschrieben haben, was man von ihm erzählt, das spricht dich an. Das bringt etwas in dir zum Schwingen. Es lässt dich hoffen, dass etwas dran ist an der Sache mit Gott und seiner neuen Welt. Es ist ein Traum, aber ein Traum, der Mut macht. Es wird alles gut. Als der 126. Psalm verfasst und gesungen wurde, da lag diese Heimkehr nach Jerusalem inzwischen Jahrzehnte zurück. Der Jubel und das Lachen auf den Straßen war lange verklungen. Man redete noch davon, aber die Wirklichkeit sah ganz anders aus. Auf den Straßen hörte man die sorgenvolle Klage von Bauern, die mutlos von ihren vertrockneten Feldern heimkehrten. Eltern weinten, weil sie nicht wussten, wie sie ihre Kinder ernähren sollten. Juda verarmte, der Himmel ließ es kaum regnen und das Perserreich, das war zwar prächtig, aber so weit abseits von den bedeutenden Handelsstraßen hatten die Leute keinen Anteil an diesem Reichtum. Nur wenige Menschen lebten überhaupt auf den Straßen der ehemals so lebhaften Stadt Jerusalem. Die Marktplätze blieben leer. Die Hoffnung auf Wohlstand hatte sich nicht erfüllt. Das große Wunder blieb aus. Man sprach von den früheren großartigen Zeiten, damals, als wir noch einen König hatten, die schöne Stadt Jerusalem und das fruchtbare Umland. Wird es wieder sein, jemals so wie damals? Sie hatten es gehofft, aber gerade sah es gar nicht danach aus. Das war enttäuschend, bedrückend für die Leute, deren Gegenwart so weit zurückblieb hinter den Hoffnungen der Vergangenheit. Die Träume vom Neuanfang doch bloß Schäume. Und heute? Es geht uns um vieles besser als den Menschen damals, das schon. Aber es ist auch ganz schön viel gerade in Bewegung und das leider nicht zum Guten. Es wäre doch so schön, wenn einfach alles bleiben könnte, wie es war. Ich möchte einfach 5 Kalenderjahre, nicht mehr, 5 Kalenderjahre zurückdrehen und nochmal da anfangen. Wenn es doch immer weiter bergauf gegangen wäre. Hatten wir uns das nicht so gedacht? War das nicht das Lebensgefühl, Wohlstand bis in unbegrenzte Zeit, Wachstum, der Wohlstand garantiert, immer weiter? Natürlich, es hat Stimmen gegeben, die diesen Traum madig machten, die warnten. Aber so hätte es doch auch sein können. Und ich vermisse jetzt schon die guten und die unbeschwerten Jahrzehnte. Es scheint mir, als gingen sie zu Ende. Man muss sich irgendwie daran gewöhnen, dass die Dinge sind, wie sie sind. Anders als es mal war, nicht so wie erhofft. Und das fällt nicht leicht. Vor allem dann nicht, wenn die Vergangenheit doch so schön war, wenn man sein Herz daran gehängt hat, weil es mir wirklich lieb war, weil es schön war. So hätte es doch einfach weitergehen können. Gelingt es trotzdem, die Gegenwart mit wohlwollenden Augen anzuschauen? Dann entdeckt man vielleicht auch das, was neu geworden ist. Das, was früher noch nicht da war, aber jetzt da ist. Es wird nicht alles immer besser, aber es ist auch nicht alles schlecht. Was ist neu? Was ist neu und schön? Die Worte des 126. Psalms wurden für Menschen geschrieben, die den Eindruck hatten, mir zerrinnt die Hoffnung zwischen den Fingern. Sie zerrinnt wie ein Fluss in der Wüste. Das Wasser fließt ab, am Ende der Regenzeit kommt kein neues nach und das bisschen, was noch da ist, das versickert zwischen Sand und Stein oder wird von der Hitze verdampft in der Hitze. Das Lachen ist verklungen, es ist der Klage und den Tränen gewichen. Unter Tränen beginnt die Saat, heißt es hier in dem Psalm. Tränen gehören dazu. Tränen brauchen nicht versteckt zu werden. Ganz selbstverständlich sind sie Thema in diesem Psalm. Niemand braucht sich seiner Tränen zu schämen. Tränen sind heilsam, auch wenn man nicht gerne weint. Sie sind unsere Freunde. Denn unterdrückte Trauer nimmt der Seele die Luft zum Atmen. Und wenn wir dann weinen, dann lassen wir der Seele freien Lauf. Oder wie es gestern bei unserem Seelsorgetag gesagt wurde, Trauer ist nicht das Problem. Trauer ist die Lösung. Es ist eine uralte Sitte, die Zeit des Säens als eine Trauerzeit zu begehen. Für die alten Ägypter zum Beispiel war es so, als würden sie einen Gott beerdigen, wenn sie die Erde aufrissen und die Saat da hineinlegten. Und sogar eine alte deutsche Bauernregel besagt noch, man soll bei der Aussaat nicht lachen, sonst muss man bei der Ernte weinen. Das wertvolle Saatgut wird in die Erde gelegt. Dann ist es weg und man weiß nicht, was daraus wird. Wie dieses Jahr verläuft, man weiß es nicht, ob die Saat ihren Ertrag bringt. In der Zeit des Säens werden Menschen sich ihrer eigenen Grenzen bewusst. Es liegt nicht in unserer Hand. Tränen haben ihren Grund. Sie sind Ausdruck der bohrenden Ungewissheit. Man weiß nicht, was kommt, wie die Ernte ausfällt. Die Menschen auf den Straßen Judas beweinen, dass es nicht mehr so ist wie früher. Die Gegenwart ist ärmlich, die Zukunft ungewiss. Da haben Tränen ihren Grund und ihr Recht in dem, was vergangen ist und nicht mehr zurückkommt, in der Mühe der Gegenwart und in der ungewissen Zukunft. Tränen haben ihr Recht. Wir haben uns vorhin an Menschen erinnert, die verstorben sind und an Menschen, die uns entglitten sind und an Menschen, um die wir uns sorgen. Wenn wir um sie trauern und weinen, dann ehren wir diese Menschen. Dieser Mensch ist mir lieb, er ist mir wertvoll. Das ist kein Zeichen von Stärke, die Trauer schnell hinter sich zu bringen. Sie kann ein Jahr dauern, sie kann auch deutlich länger dauern. Tränen sind unsere Freunde, denn Trauer vergeht nur, wenn wir sie zulassen und ihr Raum geben. Trauern vergeht nur durch Trauern. Trauern ist die Lösung, nicht das Problem. Und dann sagt aber dieses Bild von der Saat auch, die Zeit der Trauer ist begrenzt. Sie findet auch ein Ende. Sie vergeht. Auf die Saat folgt die Ernte. Noch geht er, geht weinend aufs Feld, wenn er den Beutel zur Aussaat trägt. Dann kommt er, kommt jubelnd zurück, wenn er seine Gaben nach Hause trägt. Und auch dieses Bild von den versiegenden Bächen in der Wüste, es trägt eine Zuversicht in sich. Es wird wieder regnen. Die Täler werden sich wieder mit Wasser füllen. Wer diesen Psalm betet, der fleht zu Gott. Gott, der seine Macht doch schon gezeigt hat. Gott, dem wir Menschen am Herzen liegen. Das hat er unter Beweis gestellt. Herr, wende unser Schicksal wieder zum Guten, so wie du die Bäche in der Wüste nach langer Trockenzeit wieder füllst. Wende unser Schicksal zum Guten. Fühlst du dich müde, erschöpft oder mutlos? Bist du um Sorge um einen lieben Menschen? Oder in Sorge vor dem, was möglicherweise kommt? Vermisst du jemanden oder etwas? Was bedrückt dich? Was liegt dir auf dem Herzen? Herr, wende unser Schicksal zum Guten, so wie du die Bäche in der Wüste füllst nach langer Trockenzeit. Wer unter Tränen mit der Saat beginnt, wird unter Jubel die Ernte einbringen. Der Psalm trägt in sich diese Hoffnung. Gott hat doch schon gezeigt, dass ihm an uns liegt. Dass er kann und dass er will, daran besteht gar kein Zweifel. Herr, wende unser Schicksal zum Guten. Jesus Christus sagt in Johannes 12, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und es liegt nahe, dass Jesus hier von sich selbst und von seinem Tod spricht. Er stirbt, damit etwas Neues wachsen kann. Etwas, das größer ist als sein Leben auf der Erde. Gottes neue Welt, die herrliche Ewigkeit. Wir werden alle vereint, Gott Auge in Auge sehen und seine Schönheit erfahren. Gottes neue Welt bricht an. Er ist da. Er sieht. Er ist mit uns. Und manchmal bekommen wir zu sehen, dass ein Stück von seiner neuen Welt bereits mitten unter uns keimt und dass es zu grünen beginnt. Herr, bitte wende unser Schicksal zum Guten. Mir ist dieses Bild von der Saat auch ein Trost, wenn ich an verstorbene Menschen denke und auch daran, dass ich einmal sterben werde. Paulus vergleicht unseren vergänglichen Leib mit einem Saatkorn in 1. Korinther 15, Abvers 15. Das Saatkorn fällt in die Erde und stirbt. Und dann wird daraus etwas Neues, etwas, das größer ist als das Saatkorn, eine Ähre. Das Saatkorn kann sich so eine Ähre nicht vorstellen, so wie wir uns ein Leben nach dem Tod auch nicht vorstellen können. Aber diese Ähre wächst aus diesem Saatkorn. Und so schreibt Paulus, wird aus unserem sterblichen Leib ein neuer, ein geistlicher Leib. Und an dieser Stelle hinkt dann der Vergleich, auch die Ähre wird irgendwann wieder verdorren und eingehen, aber unser neuer Leib wird auf ewig von Gottes Heiligen Geist belebt. Jetzt beginnt in einer Woche der Advent, die Zeit, in der wir uns bewusst machen, wir erwarten Jesus Christus. Er war schon da, er hat gelebt, er ist gestorben, er ist auch auferstanden und er wird wiederkehren. Tröstet, tröstet mein Volk. Diese adventlichen Worte aus dem Jesaja-Buch, die werden wir in den nächsten Wochen ganz sicher wieder lesen und hören. So sehr Tränen ihr Recht haben, die Zeit der Trauer ist auch begrenzt. Christus kommt. Der Seher Johannes beschreibt die Ewigkeit mit sehr schönen visionären Worten in Offenbarung 21. Und ich finde, diese gute Nachricht, die können wir wirklich mal auf uns wirken lassen. Sie ist wichtig zwischen den vielen schlechten Nachrichten, die man ja sonst auch noch hört. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und ich hörte eine Stimme vom Thron her laut rufen, sieh her, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird kein Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz, denn was früher war, ist vergangen. Der auf dem Thron saß, sagte, ich mache alles neu.